Funkkolleg Internet. Der HR-Podcast zum digitalen Wandel.
Erkenntnisse aus dem Keller, Neues von Funk und CBO. Wir sind bei unserer zweiten Folge, die heißt SEO und so, und es geht um Auffindbarkeit im Netz. Denn bevor wir einen Podcast starten, müssen wir ja mal klarstellen, dass ihr uns alle finden könnt. Denn heute klären wir Begriffe wie Keyword, klären Begriffe wie Tags und geben 5 Tipps mit, wie man am besten ein Produkt im Internet finden kann. Und dafür habe ich wie immer an meiner Seite meinen Chef, Helmer Heine, Leiter von Funk.
Kollege.
Ja, hi.
Hi.
Und viel wichtiger, Kompetenz auf der Sache, weil wir haben die nur so halb. Sarah Palazzo, die SEO-Beauftragte des HR. Hi.
Hallo.
Du bist schon seit 2011 SEO-Beauftragte quasi.
Richtig.
Was macht man denn da?
Das ist eine gute Frage. Das habe ich mich anfangs auch gestellt. Zumal ich die erste in der Rolle bin und es keinen Workflow oder kein Profil gab. Also habe ich mir das Profil einfach selbst gebastelt. Und ich bin angesiedelt im Technikbereich, was sehr praktisch ist. Denn zunächst einmal müssen die technischen Grundlagen für SEO gegeben werden, bevor man Auffindbarkeit redaktionell bearbeiten kann. Und grundsätzlich geht es darum, die Inhalte, die ihr produziert, tatsächlich da draußen zu finden. Über Suchmaschinen. Google zum Beispiel.
Genau, SEO ist ja Suchmaschinenoptimierung, wenn man so möchte. Ich habe gelesen in einem Artikel von 2012 im Inline, du warst die erste SEO-Beauftragte der ganzen ARD. Der HR war irgendwie so Vorreiter auf der Sache. Ist das immer noch so oder haben die anderen schon nachgelegt?
Die anderen haben schon nachgelegt und was sehr schön ist, weil es dadurch ein Netzwerk gibt und einen Austausch auf jeden Fall. Es ist sogar so, dass es Anstalten gibt, die sogar schon besser ausgerichtet sind als wir und schon mehr SEOs im Team haben und schon ein bisschen breiter aufgestellt sind, was aber dazu führt, dass man sich ja einiges abgucken kann und immer wieder argumentieren kann.
Jetzt reden wir über SEO. Für uns ist es schon ein Begriff, weil wir uns ein bisschen länger in dieser digitalen Welt aufhalten. Aber wie würdest du denn SEO irgendwie in einem Satz oder zwei zusammenfassen, damit Menschen, die überhaupt keine Ahnung haben, wovon wir hier reden, uns verstehen?
Wenn ich auf der Suche bin im Internet nach Inhalten und ich muss es leider so sagen, auf Google bin und google, dann gebe ich da Stichworte ein, die meine Suche umschreiben und möchte Inhalte dazu finden. Egal, ob das Videos sind oder aber auch Artikel, Nachrichten oder sonstiges. Und um diese zu finden, müssen die jeweiligen Publisher ein bisschen arbeiten. Und alles, was dieses Arbeiten ausmacht, das muss ich in meiner Rolle organisieren.
Also ein Publisher bist ja dann praktisch du. Wir publizieren Dinge.
Wir publizieren Dinge, genau. In diesem Internet.
In diesem Internet, auf diesem YouTube. Und auch wir lernen ständig Dinge über SEO neu und hatten erst vor kurzem auch einen Workshop dazu. Was waren denn für dich die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Bereich SEO, die größten Learnings, wie man neudeutsch sagt?
Ja, tatsächlicherweise, dass wir jetzt viel früher schon damit anfangen. Also ehrlicherweise war es bisher so, dass wir produziert haben, die Inhalte, die wir für gut und richtig gehalten haben und quasi anschließend, bevor wir sie konfektioniert haben, quasi die SEO-Recherche gemacht haben und geguckt haben, wie sollte das Ding wohl heißen, wie sollte das Thumbnail aussehen, was sollte da draufstehen, welche Tags vergeben wir, welche Metadaten und so weiter und so fort und es dann quasi hochgeladen haben. Und jetzt machen wir das, bevor wir produzieren. Also wir überlegen uns vorher schon, also konkret geht es um Bubbles, das ist ein Orientierungsformat für 14- bis 18-Jährige auf YouTube, wo wir Fragen, die so Teenies so umtreibt, hoffentlich beantworten können. Und wir uns halt die Frage stellen, okay, wenn jetzt da ein Teenie draußen wissen will, wie ist das eigentlich mit und was mache ich denn, wenn Was wird der wohl bei Google oder bei YouTube eingeben, um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen? Und erst wenn wir das quasi rausgefunden haben, fangen wir an zu produzieren. Weil das muss ja dann quasi auch in dieser Folge beantwortet oder aufgelöst werden, eingelöst werden, dieses Versprechen. Das heißt, wir fangen tatsächlich andersrum jetzt mittlerweile an.
Also es geht viel um Antizipieren von auch Inhalten. Und also würdest du jetzt sagen, dass man praktisch beim Inhalt schon die Distribution und SEO mitdenken muss, um da wirklich erfolgreich zu sein? Oder machen das die anderen? Wie machen die das?
Das ist das Paradebeispiel für gutes SEO im Endeffekt.
Ja.
Und ich möchte unbedingt sagen, dass SEO nicht ist, Suchmaschinen zu bedienen, wie man das heute oftmals noch denkt, sondern eben Nutzer zu bedienen. Mhm. Und demnach ist das die optimale Situation, wenn man sich schon, bevor man Inhalte produziert, überlegt, gibt es eine Zielgruppe? Was will meine Zielgruppe? Und womit kann ich die Zielgruppe bedienen? wird die Zielgruppe tatsächlich das bekommen, was sie erwartet, wenn sie meinen Inhalt konsumiert? Auf welcher Plattform konsumiert sie ihn? Und mit welcher Intention ist sie auf dieser Plattform? Bedeutet auch, je nachdem, was für einen Inhalt ich produziere, den muss ich natürlich auch immer für den Kanal und für die Plattform produzieren. Demnach muss ich einen Artikel oder ein Video, das ich entweder auf meiner Webseite oder auf YouTube oder auf Facebook stelle, ganz anders vom Format her denken. Ja.
Ja, und faszinierend ist ja auch, das muss man ja dann auch mitdenken. Also wenn ich jetzt nochmal über Bubbles spreche, und da reden wir, wie gesagt, über 14- bis 18-Jährige, die reden ja anders. Also ja. Die haben ja eine andere Sprache, die benutzen andere Wörter. Das heißt, ich muss mich auch erstmal in deren Lebenswirklichkeit eindenken, um zu raffen, okay, die suchen vielleicht jetzt nicht nach, weiß ich, blödes Beispiel, nach PKW, sondern die suchen halt nach Auto. So. Und das heißt, ich würde erstmal gucken, wie würde ich danach suchen, und dann muss ich quasi das in die Sprache meiner Zielgruppe übersetzen, weil die werden irgendeine andere Frage eingeben, als die ich eingeben werde.
Aber es geht jetzt auch nicht darum, einfach irgendwie alle Wörter, die möglich wären, in diesem Kontext zu nehmen, sondern sich auf ein paar vielleicht so Keywords, wie es so schön heißt, Schlüsselbegriffe. Wie viele oder wie macht man das am besten? Hast du da so ein Gefühl entwickelt?
Mhm. Also es ist in jedem Fall so, dass Keywords, das ist der große Begriff, von dem alle reden. Und jeder, der SEO nicht kann, der denkt zunächst einmal, die Keywords sind das, womit ich alles gewinne. Wenn ich nur die richtigen Keywords und ganz viele Keywords eingebe, dann wird der Nutzer schon zu mir kommen. Aber genau darum geht es nicht, sondern es geht darum, sich darauf zu beschränken, was tatsächlich deskriptiv gefunden oder gesucht wird, beziehungsweise was den Inhalt am besten umschreibt, um darauf aufmerksam zu werden. Und wie ihr schon sagt, sind die Suchmaschinen aber mittlerweile so schlau, dass sie Inhaltscluster bilden können. Also wenn ein Nutzer nach PKW sucht, dann weiß die Suchmaschine, Auto gehört auch dazu. Also ich schließe damit Auto, die Inhalte für Auto nicht aus in der Suchmaschine, sondern die werden dazu gebucht. Aber natürlich, je treffender der Suchbegriff umschrieben wird vom Nutzer, umso besser werden auch die relevanten Ergebnisse sein. Wenn die Frage im Raum steht, wie viele Suchbegriffe man pro Inhalt ungefähr bereitstellen soll, dann ist es ganz schwierig zu sagen, wie viele Inhalte gibt man da ein, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich möchte meinen Inhalt deskriptiv umschreiben, dann sollte es nicht eine Aneinanderreihung von Inhalten sein, irgendwie 5 Keywords, die ich zusammenschreibe, die dann nichts aussagen, außer eben einer Keyword-Bubble, sondern das sollte schon so beschreibend wie möglich sein, das Wichtige ganz vorne stehen, und prinzipiell muss man immer gucken, in was für einem, wo man sich gerade befindet. Also es ist immer ein Zusammenspiel. Bei YouTube beispielsweise liest man den Titel und einen Teil des Beschreibungstexts möglicherweise manchmal, je nach Ansicht, ob ich mich in meiner App befinde oder auf der Webseite. Und das alles zusammen muss man als Ganzes sehen. Und dann kann man sagen, okay, ich füge beispielsweise 2, 3 Keywords mit in den Titel ein, wenn es Sinn ergibt. Ich füge ein paar der Keywords mit in den Beschreibungstext ein, wenn das Sinn ergibt. Und ja, so wird dann ein Bündel daraus.
Aber heißt das, du würdest gar nicht Wert drauf legen, dass es unbedingt im Titel und gleich im ersten Satz der Beschreibung auftaucht, das Keyword? Weil so habe ich das mal gelernt.
Also prinzipiell ist es so, dass man auf jeden Fall die Keywords an die vordersten Stellen packen sollte. Genau, aber es sollte keine Aneinanderreihung von vielen Keywords sein, die keinen Sinn ergeben. Nur darauf wollte ich hinaus.
Ja. Okay.
Genau, vielleicht müssen wir nochmal über dieses Wort Keyword sprechen, weil das taucht ja an ganz unterschiedlichen Stellen auf. Also wo ich quasi ein Keyword setzen kann. Also ich kann natürlich auch irgendwie Text, auch jetzt bleiben wir mal bei Video, bei YouTube, auf Thumbnail setzen. Das ist ja nichts, was die Suchmaschine ausliest. Sondern da kann ich ja vielleicht eher eine emotionale Geschichte erzählen. Aber ich habe ja Möglichkeiten in den Titel, in den Teaser, in den Beschreibungstext, in die Text. Also ich habe ja quasi verschiedene Stellen, wo ich meine Keywords irgendwie unterbringen kann. Deswegen wollte ich einfach nochmal auf dieses, was steckt eigentlich hinter Keyword und wo setze ich den hin?
Es geht sogar noch einen Schritt weiter. Inzwischen können die Plattformen auch irgendwie Bilder-Descriptions lesen, und da ist teilweise auch schon sinnvoll, das Keyword mal irgendwie unterzubringen. Ne? Ist das überall so? Stimmt das überhaupt?
Ja, das stimmt tatsächlich, und das geht auch noch weiter. Selbst Dateinamen können gelesen werden. Also der Dateiname eines Videos macht tatsächlich auch schon etwas aus.
Das heißt also praktisch, dass ich es verstehe, wenn wir diesen Podcast hochladen wollen, dann müssten wir im Prinzip SEO, Helma und Sarah da reinschreiben, damit Menschen, die wissen, dass ihr zwei häufig über SEO spricht, das auch finden. Also schon im Dateinamen, also .mp3 im besten Fall.
Das könnte man tatsächlich tun. Jetzt ist aber die Frage, gibt es denn Nutzer, die wissen, dass wir häufig über SEO sprechen, oder suchen Menschen nach SEO, ohne dass sie wissen, dass es uns gibt? Und da sind wir wieder bei der Sprache der Nutzer und bei den Keywords, die relevant sind. Also welche Zielgruppe möchten wir erfassen? Möchten wir alle die abfangen, die sowieso schon von uns wissen?
Mhm.
Oder möchten wir möglicherweise neue Zielgruppen erfassen und die haben vielleicht eine ganz andere Frage, wie zum Beispiel SEO bei Funk oder SEO in öffentlich-rechtlichen Anstalten?
Ja, das google ich privat auch sehr oft.
Ja, häufig.
Wie werde ich auffindbar oder vielleicht sogar einen Schritt weiter, wie werde ich erfolgreicher im Netz oder so? Das kann ja auch sowas sein, ja. Aber tatsächlich, das ist schön, dass du das sagst, weil wir tatsächlich seit kurzem auch unsere Dateinamen, weil jeder kennt das ja so aus dem Workflow, da gibt es so die erste Version, den Vorschnitt, der wird dann abgenommen und dann geht er in die Produktion und dann kriegt er irgendwann 1000 Kürzel, das ist dann V0329, hast du nicht gesehen. Und als allerletzten Schritt, wenn das Ding fertig ist, wird das erstmal umbenannt. Und dann steht da quasi Bubbles drin, da steht das Thema drin, da sind die bei uns natürlich die YouTuber, die mitwirken, sehr wichtig. Also über die kommen ja auch viele Leute, die stehen da drin. Bei Baby Stories machen wir das dann auch mit den entsprechenden Themen, sodass wir tatsächlich als allerletzten Schritt, wenn das Video fertig ist, erstmal den Titel ändern, bevor wir es hochladen.
Das ist ein Arbeitsschritt, den jeder kennt, der mal in der Uni war, bei so Abschlussarbeiten. Immer Final, Final 1, Final 5, jetzt wirklich ganz fertig, nee, korrekt. Und dann hast du nochmal den Clean-Titel hingeschrieben. Also macht einfach das, was ihr in der Uni gelernt habt.
Richtig, wissenschaftliches Arbeiten am Ende.
So, haben wir alle mal gelernt. Gibt es für dich so, wenn jetzt eine Redaktion digitale Produkte startet, die noch nicht so viel Erfahrung haben, so ganz einfache Tipps, so irgendwie 5 Tipps oder so, die du mitgeben würdest, wo man schon mal die wichtigsten Klötze aus dem Weg räumt?
Ja, im Prinzip gefühlt weiß es wahrscheinlich jeder. Also erstens, SEO ist nicht technisches SEO auf Suchmaschinenbasis, sondern bitte produziert und schreibt Inhalte für den Nutzer. Also, wer sind eure Nutzer, ist die erste Frage. Was möchten die konsumieren, ist die zweite Frage. Auf welcher Plattform, ist die dritte Frage. Und wenn wir dann tiefer ins redaktionelle SEO gehen möchten, dann tatsächlich Titeloptimierung, Beschreibungsoptimierung, sowas wie Thumbnails oder Bilder im Allgemeinen, die sollten attraktiv und hochwertig sein. Aber eben auch Metadaten befüllen. Das kommt natürlich je nach System auch drauf an, was kann ich befüllen. Bei YouTube habe ich die Möglichkeit, noch Keywords einzusetzen, also so Tags einzugeben. Auch in unserem Redaktionssystem ist das möglich. Und dann gibt es tatsächlich so die 3 bis 4 wichtigsten Schritte für die Keyword-Optimierung oder Keyword-Recherche besser gesagt. Also wie komme ich überhaupt dazu herauszufinden, welche Keywords nutzt der Nutzer bei seiner Suche und welche genau verwende ich dann, um meinen Inhalt auszuzeichnen? Da gibt es eine Checkliste. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so, ob ich so tief gehen soll und die Keyword-Recherche nochmal ansprechen sollte.
Man kann sich ja dann bei dir melden.
Genau, man könnte sich bei mir
melden. Wenn man mal so weit ist, sarahpalazzo@hr.de.
Und wir verlinken sie natürlich
unter dem Inline-Artikel zu diesem Podcast, den ihr alle gerade hört. Ja, das machen wir. Was jetzt schon von euch beiden erwähnt wurde, sind Tags. Kannst du mal kurz erklären, was dahinter sich verbirgt?
Also Tags sind nochmal so die Metadaten im Prinzip in jedem System unter denen man Inhalte bündelt. Also man verteckt, also verstichwortet Inhalte, damit das System im Hintergrund weiß, dass die Inhalte zu einem bestimmten Stichwort gehören. Man kann sich das so vorstellen wie früher so eine, kennt ihr noch die Tag-Clouds, so auf Blogs oder so? Mhm. Da konnte man dann bestimmte Worte anklicken und dann konnte man über das Wort auf eine Seite kommen, wo alle Inhalte gebündelt sind. Und das tatsächlich findet im Maschinenraum von Suchmaschinen statt.
Im Prinzip so eine Stichwortdatenbank.
Genau.
Wenn Sie diesen Artikel gekauft haben, mögen Sie auch diesen Artikel. Funktioniert vermutlich genau über so einen Weg.
Ja.
Aber das machen wir tatsächlich auch. Also es gibt ja so verschiedene Tools, die man auch nutzen kann. Wir nutzen jetzt bei YouTube vidIQ und gucken quasi, welche anderen Player auf dem Markt haben wir ähnliche Videos oder ähnliche Themen quasi wie wir und wie haben die ihre Videos vertext? Also mit diesem vidIQ kannst du quasi die Metadaten von den anderen auch angucken und dann siehst du auch, okay, alles klar, die haben das zu den und den Tags gemacht und die ranken dann irgendwie, keine Ahnung, auf Platz 1, 2, 3 mit diesem Tag. Vielleicht ist es sinnvoll, das zu machen. Was ich total spannend finde, vielleicht hast du da noch einen Tipp, was so Kombinationen von Tags angeht. Also, dass man nicht nur einzelne hat, sondern dass man auch so Kombinationen herstellt. Was ist da so der sinnigste Weg?
Also auf jeden Fall machen Kombinationen viel Sinn. Die erste Frage oder die erste Möglichkeit, das auszutesten ist, ich gebe in meinen Suchschlitz, egal ob ich mich auf Google oder aber zum Beispiel auf YouTube befinde, einfach mal so die ersten Zeichen meiner Anfrage ein und dann eröffnet sich ja schon meine Suggest-Box und diese zeigt mir an, welche häufig gesuchten Suchphrasen angezeigt werden oder genau. Welche Suchphrasen häufig gesucht werden. Und das ist so mein erster das erste Indiz dafür, was der Nutzer so im Allgemeinen passend zu dieser Suchanfrage auf der Plattform sucht. Auf jeden Fall ist es sinnvoll, mehrere Keywords hintereinander zusammenzulisten. Die Frage ist, sucht der Nutzer so tatsächlich? Also wir wissen mittlerweile, ist die Suche häufig nicht mehr so richtig Keyword-basiert, sondern oftmals werden tatsächlich Fragen gestellt. Auch das ist eine Möglichkeit, richtige Fragen zu stellen. Gerade wenn wir uns Richtung neue digitale Produkte bewegen und die Spracherkennung beziehungsweise das Voice-Thema nicht ausschließen. Das ist ein großes Thema. Und es gibt sogar Tools, die solche Fragen akkumulieren und einem anbieten oder vorschlagen. Aber generell ist es die Kombination von mehreren Keywords in jedem Fall sinnig. Und je mehr Keywords ich benutze und je mehr meine Suchanfrage einer Frage anmutet, umso detaillierter wird natürlich meine Suchanfrage. Und da muss man so ein bisschen die Balance schaffen zwischen, meine Suchanfrage ist ziemlich eindeutig und ich bekomme dadurch sehr eindeutige Ergebnisse, oder meine Suchanfrage ist zu eindeutig, es gibt super wenig oder gar keine Ergebnisse dazu. Und genauso muss man dann eben bei der Verschlagwortung oder aber auch bei der Betitelung umgehen. Also nicht zu eindeutig werden, weil das möglicherweise gar keiner genau so sucht. Mhm. Also es ist immer ein Abwägen. Man kann nicht sagen, das ist das hundertprozentige Vorgehen, das hat immer Erfolg. Es ist ein bisschen ein Abwägen und wie du eingangs schon sagtest, man muss die Sprache der Nutzer herausfinden. Das ist die große Herausforderung.
Mhm. Aber diese Autovervollständigung jetzt bei Google oder bei YouTube ist tatsächlich auch ganz spannend und da gucken wir auch immer rein. Jetzt vielleicht mal ein Beispiel von Baby Stories. Da haben wir jetzt ein Video zum Thema Kaiserschnitt. Wenn ich bei Google Kaiserschnitt eingebe, dann kommt gleich irgendwie Kaiserschnitt wann, Kaiserschnitt Ablauf. Und dann fragen wir uns, okay, könnten wir diese Frage mit unserem Video beantworten? Ja, können wir. Also nehmen wir quasi diese Kombination in Text auch mit auf. Weil es ja auch wichtig ist, dass die Erwartung, die der User quasi mit dieser Suchanfrage hat, auch wirklich erfüllt wird. Weil ja sonst die Suchmaschine auch sagt, okay, er schickt mich zwar dahin, merkt dann irgendwie durch ein paar Suchen, dass die da hingehen und sofort abbrechen und feststellen, okay, offensichtlich findet er dabei nicht das, was er sucht, also ranke ich ihn da nicht mehr nach oben.
Genau, das ist eine ganz große Frage, die Bounce Rate im Prinzip. Also jetzt gibt es auch da wieder schwierige Situationen, weil es kann ja auch sein, dass meine Nutzerintention nach wenigen Sekunden tatsächlich schon erfüllt ist. Also möglicherweise gehe ich auf einen Inhalt und sehe, ich bin super schlecht in Beispielen, das sage ich in jedem meiner Workshops. Jetzt habe ich tatsächlich meine Frage wurde schon beantwortet, weil einfach im Text ganz oben in meinem Artikel schon die Antwort steht. Dann gehe ich zurück. Also da ist die Suchmaschine ein bisschen freundlicher geworden, aber trotzdem ist es ein Ranking-Faktor, beziehungsweise ein Up-Ranking-Faktor, auf Deutsch gesprochen, ja.
Bouncing und Upgrading-Faktoren. Wir brauchen, glaube ich, so ein Glossar für diese Folge.
Am Ende.
Was wir auch noch manchmal benutzen, ist Google Trends, weil man da cool zwei Begriffe gegeneinander antreten lassen kann im Prinzip, wie so ein kleiner Challenge, wonach Leute suchen. Und dann kannst du Auto gegen PKW und merkst, okay, viel, viel mehr Menschen suchen nach Auto. Vielleicht benutze ich eher Auto. Und was wir auch gerade angesprochen haben, ist die richtige Betitelung. Gibt es da so einen kleinen Tipp? Ich glaube, das ist auch das, wo Redakteure am häufigsten noch den Einfluss drauf haben. Nicht immer auf den Upload und alles, aber wie das Ding heißt, kann ich manchmal noch mitbestimmen.
Genau, da ist immer die Frage, journalistische Kreativität oder deskriptive Nutzersprache verwenden. Und da sage ich als SEO natürlich, bitte benutzt die Sprache der Nutzer. Betitelt nicht zu lang. Also wenn man sich jetzt mal die Google-Suchergebnisseite oder die YouTube-Suchergebnisseite anschaut, da werden dann Titel einfach irgendwann abgeschnitten. Das bedeutet, wenn mein Titel zu lang ist und die Informationen, die tatsächlich wichtige Informationen für den Nutzer am Ende auch noch am Ende des Titels stünde, dann würde der Nutzer diese Information überhaupt nicht bekommen, weil abgeschnitten. So, demnach so kurz wie möglich, so deskriptiv wie möglich und so unkreativ wie möglich, wenn es um die Auffindbarkeit geht. Und die Kreativität, also die wirklich Kreativität, die nichts mit dem Deskriptiven zu tun hat, die könnte man ja dann zum Beispiel in Kombination dann in den Teasertext schreiben oder in den Beschreibungstext, anders gesagt.
Ja. Und da sind wir ja auch schon wieder bei der Zielgruppe, weil du gesagt hast, je nachdem, wie lang soll der Titel sein, wenn wir über Bubbles reden, dann ist uns klar, die allermeisten werden das über ihr Smartphone konsumieren und nicht zu Hause am Rechner. Mhm. Das heißt, die haben ja noch weniger Platz und sehen noch weniger vom Teaser. Und das musst du halt dann irgendwie auch mitdenken. Was müssen die dann vorne stehen haben?
Und am besten auch mobil denken. Ne? Ich glaube, was haben wir? 50 Zeichen, 60 Zeichen bei YouTube als Titel. Und dann ist aber auch wirklich Ende der Fahnenstange. Und Kreativität muss ja gar nicht verloren gehen. Man kann ja praktisch im Deskriptiven kreativ sein und versuchen, da irgendwie so spielerisch so möglich mit umzugehen. Also ein deskriptiver Titel muss kein langweiliger Titel sein. Das kann man ja Leuten auch mal mitgeben.
Ja, das stimmt in jedem Fall. Genau, das kann man so in jedem Fall durchgeben. Und da möchte ich absolut dazu animieren, weil ihr das eben auch nochmal aufgegriffen hattet, denkt immer in mobil. Also unbedingt als allererstes, die mobile Nutzung ist deutlich höher als die Desktop-Nutzung mittlerweile und wird natürlich immer stärker dahin gehen. Also demnach wichtig, auch für unsere Redakteure hier im Haus.
Jetzt machst du das seit bald schon 10 Jahre so langsam. Hat sich der HR da schon entwickelt? Sind wir auf einem guten Weg? Merkst du, oh, wir werden häufiger gefunden als früher? Trägt deine Arbeit Früchte?
Ja, es gibt tatsächlich positive Dinge zu vermelden. Also beispielsweise haben wir natürlich mit den Relaunches unserer Webseiten wie Hessenschau, also wir sind ja von HR Online auf Hessenschau gewechselt und haben alle programmbegleitenden Webseiten gelauncht vor mittlerweile auch einigen Jahren. Das hat auf jeden Fall viel geholfen, nicht nur, weil die ein neues Layout bekommen haben und die Technik dahinter neu ist, sondern weil wir ein technisches SEO gemacht haben und einiges auch für die Redakteure bereitgestellt haben, was sie nutzen können. Also sowas wie Metadaten kann man besser zuliefern. Man kann diverse Titel auch für Social Media oder eben auch Suchmaschinen beispielsweise eintragen ins Redaktionssystem. Von daher hat das schon zu einiger Besserung geführt. Des Weiteren ist es so, ja, das Thema wird immer mal wieder interessanter für die arbeitenden Menschen hier im Haus. Und gerade hat sie einen großen Aufschwung bekommen. Das hat also Suchmaschinenoptimierung einen großen Aufschwung bekommen. Im Hinblick auf Auffindbarkeit, digitale Produkte etc. Das auf jeden Fall, ja. Demnach ganz spannend, dass ihr gerade jetzt den Podcast macht, weil ich aktuell sehr, sehr viele Anfragen von Redaktionen bekomme im Hinblick auf, wie mache ich meinen optimalen Titel, wie vertagge ich, wie baue ich auch meine Seiten im Netz anständig auf und welche Plattform bediene ich mit welchen Inhalten. Das sind eigentlich so die am häufigsten gestellten Fragen. Und da ist gerade wieder so ein Aufwärtstrend zu erkennen.
Das heißt, ich muss jetzt gar keine Werbung für dich machen, weil natürlich hätte ich jetzt am Ende des Podcasts immer gesagt, und rufen Sie Sarah Palazzo an, die weiß alles, was Sie über SEO wissen müssen.
Unter folgender Handynummer. Du hast eben gerade nochmal gesagt, wir haben da technisches SEO gemacht. Kannst du das vielleicht nochmal erklären? Weil ich glaube, das ist ganz vielen gar nicht klar, was dahinter steckt.
Also damit ihr beispielsweise redaktionell überhaupt die Möglichkeit habt, Keywords zu hinterlegen, braucht es natürlich Felder im Redaktionssystem, die ihr befüllen könnt zum Beispiel. Oder aber damit die Suchmaschine einen geeigneten Titel übermittelt bekommt, braucht es ein Feld, in dem ein Titel eingetragen werden kann. Aber sowas wie Ladezeiten oder die Semantik und Struktur auf der Webseite, jetzt wird es dann doch ein bisschen deeper, tragen viel dazu bei. Das heißt, wenn die Bauweise der Webseite beispielsweise veraltet ist, dann trägt das nicht dazu bei, dass Suchmaschinen da viel erkennen. Die Suchmaschinen möchten es total einfach, genauso wie der Nutzer. Die Suchmaschinen scannen unglaublich viele Inhalte, genauso wie der Nutzer überflutet wird mit Inhalten. Und je einfacher die Technik und das Layout ist, umso besser. Und das sind wir technisch angegangen.
Und das ist ja auch für jeden Redakteur schön, weil ich glaube, was alle wollen ist, wenn ich schon ein cooles Produkt mache, soll es ja auch gefunden werden. Und wenn das Hand in Hand geht, haben wir, glaube ich, alle am meisten davon. Das können wir ja so als Fazit dieser Folge mitnehmen. Vielen Dank, darauf habe ich gewartet. Da bedanken wir uns ganz herzlich bei unserer neuen Folge Neue Erkenntnisse aus dem Keller, Neues von Funk und CBO bei Sarah Palazzo, der SEO-Beauftragten des Hessischen Rundfunks. Vielen, vielen Dank für den Besuch.
Vielen Dank an euch.
Ja, vielen Dank.
Und danke an dich, Helmer, wie immer.
Danke an dich, wie immer.
Wir hören uns bald wieder. Ciao.
Tschüss, tschüss.
Funkkolleg Internet. Der HR-Podcast zum digitalen Wandel.